SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der einmal Deutschlands bekanntester Briefträger war. Mitte der 80er Jahre war das, und zwar weil er damals Berufsverbot wegen seiner Mitgliedschaft in der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, bekam. Hallo und herzlich willkommen, Werner Siebler.
Hallo und schönen guten Tag.
In den 80er Jahren, da waren Sie in ganz Deutschland zu sehen, nämlich auf Postern. Und zwar als der Briefträger aus Freiburg, der Berufsverbot hatte. Also diese Zeit, die liegt natürlich jetzt inzwischen ein Stückchen zurück. Werden Sie trotzdem manchmal in Freiburg noch erkannt auf der Straße oder einfach darauf angesprochen?
Also ich werde relativ häufig sogar noch darauf angesprochen, wobei das Foto, was auf dem Plakat Werner Siebler muss Briefträger bleiben, war, hätte nicht mehr viel mit mir jetzt zu tun.
Jetzt müssen wir es kurz beschreiben.
Aber die Story habe doch relativ viele noch im Kopf. Ja, da habe ich volle Haare gehabt, schöne lange noch dazu und ein paar Kilo weniger wie jetzt und auf dem Postmoped. Das war natürlich schon auch nochmal eine andere Situation wie heute. Heute gibt es ja keine Postmopeds mehr. Und ich sah schon deutlich anders aus wie jetzt. Aber trotzdem ist diese Geschichte, zumindest bei denjenigen, die in meiner Generation und unmittelbar drumherum waren, schon noch sehr präsent.
Also mit dem Postmoped können Sie nicht mehr unterwegs sein, auch nicht heute ins Studio kommen?
Mit dem Postmoped kann ich nicht mehr unterwegs sein und auch nicht heute ins Studio kommen, weil ich das zum Glück auch nicht mehr muss mit dem Postmoped.
Genau, es hat auch einen anderen Grund. Sie sind nämlich heute 63 Jahre alt. Sie sind seit knapp einem Jahr in Altersteilzeit. Offizieller Rentenbeginn ist auch demnächst, nämlich am 1. Juni. Kann einer wie Sie das eigentlich? Also können Sie still sitzen? Können Sie einfach überhaupt nichts tun?
Ich glaube nicht, dass ich wirklich still sitzen kann. Aber
außer hier im Studio
ich kann natürlich etwas ruhiger mittlerweile leben, wie noch zu meiner Berufstätigkeitszeit. Und was ich schon sehr genieße, ist diese Entwicklung, zunächst mal in Altersteilzeit nur noch die Hälfte arbeiten zu müssen und jetzt seit einem Jahr gar nicht mehr. Da kann man schön langsam runterfahren und die Zahl der Stunden, die man genießt, nach oben fahren.
Herr Siebler, wir haben eben schon mal über das Plakat gesprochen, mit dem Sie damals so bekannt wurden. Also diese auf dem, Sie haben mich gerade korrigiert, es war kein Motorrad, es war ein Moped.
Postmoped, ja.
Auch eine ziemliche Knatterbüchse haben Sie.
Eine schöne Knatterbüchse.
Eine schöne Knatterbüchse, genau. Das Plakat war sehr bekannt, hing in Kneipen in ganz Deutschland, wurde auf Solidaritätsdemos geschwenkt. Und man sieht Sie da wirklich in so einer, also finde ich jetzt einfach in so einer Marlon Brando-Pose auch so ein bisschen. Also lässig, Sie lachen jetzt auch lässig, sehr jung, herausfordernd. War das auch so ein Grundgefühl, das Sie damals hatten? Also Revolte muss sein, es muss aber auch Spaß machen. Oder ging es eigentlich bierernst zu?
Ach, also ich glaube, Revolte muss sein, war gar nicht mal der Alltag. Und der Alltag war tatsächlich das Arbeiten bei der Post, das damals noch, glaube ich, weit unstressiger war wie heute. Also zumindest habe ich so in Erinnerung. Und natürlich dann zu überlegen, was kann man verändern, was muss man verändern. Aber das war jetzt nicht der Dauerkampfmodus, sondern eher das Leben ist schön und man muss es genießen.
Also es gab dann natürlich einen Einschnitt. Der Einschnitt kam, als Sie 29 Jahre alt waren, 1984. Da ist Ihnen dann gekündigt worden als Beamter, beziehungsweise sind entlassen worden. Wenn ich das jetzt richtig sage, da gibt es sicher auch einen Fachterminus für. Was war denn da passiert? Also warum durften Sie auf einmal nicht mehr als Briefträger arbeiten?
Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich ein Stück komplizierter deswegen, weil nicht von einem Tag auf den anderen das so kam, sondern es gab ja das erste Verfahren, was gegen mich eröffnet wurde, das hieß damals Vorermittlungen zu einem Disziplinarverfahren 1978, noch unter einem Postminister Kurt Gscheidle, der die Frage stellte, ob dass ich im Haus der Jugend in Freiburg ein Referat gehalten habe über Jugendarbeitslosigkeit, ob ich die Zeitung Elan zum Verkauf angeboten habe, ob all das, was mit dem Grundgesetz oder mit dieser Frage Radikale im öffentlichen Dienst was zu tun. Und das hat mich schon etwas geschockt. Also das hätte ich damals nicht für möglich gehalten. Natürlich wusste ich, dass es eine ganze Reihe von Lehrerinnen und Lehrern schon getroffen hat. Aber erstens dann selbst betroffen zu sein, war ein bisschen verrückt und hätte ja dann auch genau zu der Reaktion geführt. Also selbst die Menschen, die noch gedacht haben, ja, bei Lehrer, aber beim Briefträger habe dann alle nur noch diese Scheibenwischer-Handbewegung gemacht.
Also vielleicht erklären wir einmal kurz den historischen Kontext. Der war nämlich der sogenannte Radikalenerlass, also ein Gesetz, das im Prinzip ein Berufsverbot war für Kommunisten im öffentlichen Dienst. Das hatte Willy Brandt erlassen 1972. War Ihnen klar, dass Sie da reingeraten könnten? Sie haben es gerade schon so ein bisschen, Sie haben gesagt, es war komplizierter.
Es auch so stimmt's ja nicht, weil dieser Radikalerlass war zunächst mal gefasst, ähnlich wie schon der Erlass der 33 zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums formuliert wurde. Und es hätte eben nicht nur Kommunisten getroffen. Das war ja das Verrückte. Es waren ja tatsächlich Betroffene aus dem gesamten linken Spektrum. Angeblich wurde mal gesagt, es richtet sich gegen Radikale von rechts und links, aber von rechts war sowieso nichts zu spüren. Es gab dann ein, zwei Fälle, die bundesweit bekannt worden sind, aber das war's. Dafür hat es tausende Lehrerinnen und Lehrer betroffen. Die überwiegende Zahl natürlich Leute, die in der DKP waren oder in nahe Organisationen, aber es gab selbst Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die betroffen waren. Ich habe einen guten Bekannten, mit dem ich dann bei Solidaritätsveranstaltungen in Frankreich war. Der war Friedenspädagoge in der Deutschen Friedensunion, die nun alles andere als eine linksradikale Organisation war. Also die Frage, wer war betroffen, die war doch sehr willkürlich.
Wie steht es denn da mit Ihrer Mitgliedschaft in der DKP? War damit für Sie klar, damit gerate ich ins Visier dieses radikalen Erlasses?
Nein, deswegen schon gar nicht, weil das war ja 73, habe ich mich dafür entschieden, Mitglied der DKP zu werden, als ich damals als junger Gewerkschafter, als Jugendvertreter bei der Post auch Menschen kennengelernt habe, die im antifaschistischen Widerstand waren. Die fand ich toll und da wollte ich dann mitmachen und bin dann auch da eingetreten. Und dadurch, dass das ja eine völlig andere Welt war, da war ja mehr Demokratiewagen, war ja die Ankündigung von Willy Brandt und nicht, wer haue jetzt drauf, wer eigene Gedanken im Kopf hat, fliegt drauf. Das hat doch viele, glaube ich, sehr überrascht getroffen, auch mich, dass ich dann betroffen war ab 78. Und dann gab es ja 78 einen relativ heftigen Aufschrei. Und dann wurde dieses Verfahren ja auch 79 wieder eingestellt. Also ich war da in der DKP, war immer noch in der DKP. Trotzdem wurde das Verfahren eingestellt und wurde dann 82 wieder eröffnet. Damals dann von einem CDU-Minister, also Christian Schwarz-Schilling. Und dann, der hat es auch zu Ende geführt bis zum Auswurf im Dezember 84.
Hatten Sie denn da einen Moment, wo Sie sich gesagt haben, vielleicht lohnt sich das gar nicht, dass ich weiter Mitglied in der DKP bin, dass ich weiter mich auf die Art engagiere? Ich will das vermeiden, dass ich rausgeschmissen werde?
Nein, das hat bei mir zumindest so gar nie eine Rolle gespielt, weil bei mir hat ja eher der Mechanismus eine Rolle gespielt. Je mehr man auf mich draufhaut, umso renitenter werde ich. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, also ich kannte Menschen aus dem antifaschistischen Widerstand und Menschen, die durch die Konzentrationslager gegangen sind. Und jetzt mal salopp gesagt, wegen dem bisschen Berufsverbot dann klein beizugeben, stand für mich nie zur Debatte.
Also kann ich vielleicht gut verstehen, wenn man es mit diesen historischen Größenordnungen misst, aber man hat natürlich auch sein eigenes Leben. Also ich habe zum Beispiel eine kleine Tochter und ich glaube, ich würde mir überlegen, ob ich da meinen Job riskiere. Ist Ihnen das auch zumindest mal durch den Kopf gegangen, wenn Sie vielleicht, hatten Sie Familie zu der Zeit?
Also jetzt habe ich damals das Glück gehabt, dass ich keine Kinder gehabt habe. Die habe ich dann erst gekriegt oder meine Partnerin, nachdem ich rausgeflogen war. Aber ich glaube auch, selbst wenn das so gewesen wäre, hätte es nicht dazu geführt. Natürlich denkt man, was macht man oder was macht man nicht. Aber zum einen war ich fest davon überzeugt, dass das, was ich tue, ist völlig legal. Also man hat mich deswegen ja dann mit der Begründung rausgeschmissen, dass ich zur Kommunalwahl und zur Landtagswahl kandidiert habe. Also was, um Gottes Willen, ist eigentlich normaler, wie in einer Demokratie für ein Parlament zu kandidieren. Und jetzt war ich
für die Deutsche Kommunistische Partei, die aber legale Partei
aber
war zu der
Zeit. Nicht nur eine legale Partei war, sondern es gab ja dann diese sogenannte Anhörungen, zu denen bin ich immer marschiert mit dem Grundgesetz unterm Arm, habe das auch immer vor mir hingelegt und habe dann eben argumentiert, warum ich zu diesem Grundgesetz stehe, was ich Positives an dem Grundgesetz fand, und habe ja immer den Anhörern gesagt, ihr verstoßt gegen diese Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und nicht ich. Aber das hat nie eine Rolle gespielt, das wollte die auch gar nicht hören, sondern die wollte hören, sind sie Mitglied der DKP? Wobei das war aus meiner Sicht eine Frage, die ich immer dann insofern beantwortet habe, dass ich gesagt habe, diese Frage dürfe sie hier gar nicht stellen. Und am nächsten Tag konnte man ja in der Zeitung nachlesen, dass der Siebler überhaupt kein Problem hat zu sagen, dass er in der DKP ist. Habe ich auch keinerlei Problem mit gehabt. Aber nicht im Anhörungsverfahren, weil nach meiner Überzeugung durfte das gar keine Rolle spielen und darf es bis heute nicht.
Jetzt sprechen Sie von Anhörung. Gab es da auch konkrete Verhöre, also Gespräche mit Ihnen, wo Sie ganz konkret persönlich gefragt wurden, wie steht es mit Ihnen? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, dann war es der damals, da lag die Beweislast, die lastete auf dem Angeklagten, in Anführungszeichen. Der musste beweisen, dass er kein Kommunist war, nicht umgekehrt. Haben Sie versucht auch mal zu sagen, ich bin vielleicht doch kein Kommunist?
Nein, das war aber auch so gar nicht die Debatte. Die Frage wurde nicht gestellt, sind Sie kein Kommunist oder sowas, sondern diese ganze Anhörungen, die eigentlich, wie Sie richtig sagen, Verhöre waren. Also es war auch von der ganzen Situation her Verhörcharakter, der stattgefunden hat. Und es gab tatsächlich das Problem der Umdrehung der Beweislast. Also im Kern war ja die Theorie, weil der Mann in der DKP ist, wird er eventuell irgendwann mal zum Verfassungsfeind werden. Ich habe immer die Frage natürlich gestellt, werfen Sie mir irgendwas konkret, was habe ich falsch gemacht, wo habe ich irgendwas gesagt oder getan oder so, was gegen die Gesetze oder gegen das Grundgesetz. Und da kam nichts, sondern das Verrückte ist ja, wenn man auch die Akte nochmal liest, und entsprechend hat ja dann auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass diese Praxis, die in der Bundesrepublik betrieben wurde in den 70er und 80er Jahren, war völlig völkerrechtsfeindlich und auch grundgesetzwidrig.
Darum ist er ja so gefährlich als Lehrer. Deswegen haut man von oben so auf die ein, wo sie doch harmlos sind, wenn man das Wahlergebnis nimmt. Aber sie sind nicht in allen Ländern so klein. Jedenfalls ist das alles eine Tragödie, wenn man nur an die Ferien als Lehrer denkt. Und nun müssen sie womöglich nach woanders ziehen und vor kurzem die neuen Gardinen gehängt. Warum wird so einer Kommunist, wo er die Folgen voraussehen müsst und wo ein Umzug so aufregend ist und all der Mist? Tja.
Dieter Süverkrüpp mit dem Titel Gerade hatten Sie frisch tapezieren lassen. Quasi so der Soundtrack eigentlich zu unserem Gespräch heute und auch ein Wunsch unseres Studiogastes heute in SWR2 Tandem. Bei uns ist Werner Siebler. In Freiburg ist er Vorsitzender des Stadtverbands des Deutschen Gewerkschaftsbunds. In den 80er Jahren hat er Berufsverbot erhalten als Briefträger wegen seiner Mitgliedschaft bei der DKP, bei der Deutschen Kommunistischen Partei. Herr Siebler, jetzt haben Sie eben bei dem Song immer so bei Pflichten zustimmend genickt und auch gelächelt. Warum wird so einer Kommunist, ne, der so glücklich aussieht, der glücklich verheiratet ist, da haben Sie auch jedes Mal zustimmend gelächelt. Jetzt stelle ich Ihnen einfach mal die Frage, also warum sind Sie denn Kommunist geworden damals?
Ja, also ich glaube sogar, ich war auch in einer relativ glücklichen Situation, frisch verliebt, Anfang der 70er Jahre, habe dann bei der Post die Lehre begonnen als Postjungbote. Die hat Spaß gemacht. Ich wurde relativ schnell zum Jugendvertreter gewählt, war dann in der Gewerkschaftsjugend aktiv, habe in der Gewerkschaftsjugend viele junge Menschen kennengelernt, die auch eigentlich wollten, dass das Leben besser wird, dass die ungerechte Geschichte aufgearbeitet wird. Ich glaube, eine Rolle hat gespielt diese Auswirkung der 68er, die ja dann auch auf junge Auszubildende sich ausgewirkt hat. Und ganz spannend war für uns dann diese nächtliche Diskussion mit den Menschen, die studiert haben, mit den Menschen, die in den Konzentrationslagern waren und so weiter. Und die natürlich versucht haben, die Zusammenhänge zu vermitteln. Und das war für mich total überzeugend. Und dann die erste Schrift, Lohn, Arbeit und Kapital von Karl Marx gelesen und dieses Aha-Effekt, ja, was der schreibt, stimmt doch. Und das war im Kern dann die Schiene, wo dann alles andere eigentlich logisch war.
Also die Schiene, die dann irgendwann dazu geführt hat, dass sie ein Berufsverbot auch bekommen haben, ausgesprochen, weil sie Mitglied in der DKP waren, weil da Ängste entstanden im Kontext des radikalen Erlasses. Als dieses Berufsverbot da mal im Raum stand, also als klar war, sie können nicht mehr als Briefträger arbeiten, wie haben sie sich denn da gefühlt? Also war dann auch so ein Gefühl von Existenzangst vielleicht da?
Naja, die Existenzangst hat sicher auch eine Rolle gespielt. Allerdings war ja das Gegenteilige auch gleich von großer Bedeutung. Es gab eine gigantische Solidaritätsbewegung. Also ich habe Post gekriegt aus vielen Ländern Europas. Also es gab überall Unterschriftensammlungen, es gab Medienberichte. So, es gab damals den Heinrich-Heine-Fonds. Und das war natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte für mich, als ich dann rausgeflogen war. Weil ich habe ja dann erstmal nicht mal Arbeitslosengeld gekriegt, weil die Arbeitsverwaltung hat damals auch gesagt, selber Schuld an der Kündigung, gibt es erstmal kein Arbeitslosengeld und ohne die Unterstützung von Heinrich Heine wäre es mir auch dreckig gegangen. Aber dadurch, dass ich ja wusste, die gibt's und die Unterstützung wird stattfinden und war jetzt die Angst, ich muss verhungern, nicht wirklich vorhanden, weil das war klar, diese Solidaritätsbewegung wird einen auch tragen. Aber erstens kenne ich viele Betroffene, die ganz anders dann auch damit umgegangen sind wie ich, also die tatsächlich dann auch psychisch und physisch vor die Hunde gegangen sind. Also ich glaube, da spielt schon auch eine Rolle, wie ich war persönlich gestrickt. Ich jedenfalls war so gestrickt, dass je mehr man draufhaut, umso renitenter wurde ich.
Umso renitenter wurden Sie bis zu dem Punkt, dass Sie sogar noch Kinder bekommen haben, genau in der Situation.
Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Kinder kriegt man, glaube ich, nicht aus Renitenz, sondern das hat was mit Liebe zu tun.
Hat was mit Liebe zu tun, hat auch was mit dem Leben zu tun. Aber manchmal hat man ja auch einfach existenzielle Sorgen, die dazu führen, dass man den Kinderwunsch so ein bisschen verschiebt. Bei Ihnen stand das aber nicht im Raum. Also auch da wollten Sie sich nicht unterkriegen lassen.
Nein, auch da wollte ich mich nicht unterkriegen lassen. Aber vielleicht, warum habe ich sie nicht früher gekriegt? Ich würde behaupten, in der Zeit, wo diese Berufsverbotsverfahren liefen, also etwa von 1982 bis 1985, war ich auch beziehungsunfähig. Also ich war in der Öffentlichkeit, alle haben den Briefträger, den radikale Briefträger, den DKP-Briefträger oder wie auch immer gesehen. Und ich glaube, eine junge Frau ist gar nicht offen auf mich zugegangen oder konnte das auch gar nicht, weil es war ja immer dieses projizierte Bild. Und das
also
Bild,
hat das Berufsverbot Ihnen die Ehe ermöglicht im Prinzip?
Ich glaube, zumindest dann dieser Abstand, also ich war ja dann 12 Monate raus und die schlimmste Geschichte war schon rum und die Öffentlichkeit war auch nicht mehr so. Und dann kam tatsächlich die Andrea in mein Leben, die ja dann die Mutter meiner Kinder wurde und so. Und das war dann schon, also glaube ich, eine Weichenstellung, die vorher nicht funktioniert hätte.
Also da Sie jemand sind, der sehr der tätig ist, der sich immer bewegen, was machen will, kann ich mir vorstellen, dass Sie trotzdem auch nach einem neuen Beruf gesucht haben in der Zeit oder nach irgendeiner Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wie haben Sie sich da orientiert?
Naja, ich habe natürlich vor der Frage gestanden, was mache ich denn jetzt? So, und dann war natürlich die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche was zu machen. Allerdings habe ich dann genutzt die Möglichkeit, die mir die DKP geboten hat, in Freiburg dann das Kreisbüro hauptamtlich zu machen. Das kam für mich dann relativ gut, deswegen, weil dann auch meine Frau schwanger war und die auch sehr an Freiburg hing. Also weg von Freiburg wäre für mich sehr schwierig gewesen, für sie glaube ich auch. Also ich bin schon überzeugter Freiburger und deswegen war ich natürlich froh darüber, dass es den Job gegeben hat. Aber als das dann ausgelaufen ist, habe ich dann als LKW-Fahrer gearbeitet, hier in der beim Schenker, was auch eine relativ tolle Zeit war, bis dann das Arbeitsgericht ja die Post dazu verdonnert hat, mich zurückzunehmen.
Also dazu kommen wir gleich, wie Sie wieder in den Job gefunden haben. Sie haben natürlich in der Zwischenzeit auch in Freiburg gelebt. Wie haben denn die Menschen hier Sie so behandelt, gesehen? Wie sind Sie da gesehen worden auf der Straße?
Ich glaube, es war sehr unterschiedlich. Also es gab natürlich die Menschen, die das alles ganz toll gefunden haben, wie ich das gemacht habe. Aber es gab auch welche, die so, ja, der Spinner oder sowas. Oder was ich vorhin ja auch angedeutet habe, warum macht er sowas? Die Frage wurde mir auch immer wieder gestellt, warum bist du nicht einfach ausgetreten? Aber ich habe die Frage immer noch so beantwortet, wie ich sie heute beantworten würde. Wenn ich eine Überzeugung habe, dass es inhaltlich richtig ist, was ich tue, dann ist mir, glaube ich, der Opportunismus fremd, was anderes zu machen, bloß weil das bequemer sein könnte. Also, und die Menschen, die jetzt offen auf mich zugegangen sind und positiv auf mich zugegangen sind, waren wichtig. Und um nochmal auf das Lied vorhin zurückzukommen, immer wenn mich ja Menschen kennengelernt haben, kam die Reaktion, ja, so haben wir das gar nicht vorgestellt. Also das Problem ist ja tatsächlich, von Menschen aus der DKP oder von Kommunisten gibt's ja so ein Bild in den Köpfen, wie die sein sollen. Ich kenne keinen einzigen, der diesem Bild entspricht. Und ich glaube, ich habe dem auch nicht entsprochen. Und deswegen finde ja dann da die spannende Debatte statt.
Jetzt sind Sie irgendwann, Sie haben es auch gerade gesagt, wieder eingestellt worden. Wie kam das denn? Also ich nehme mal nicht an, dass die Post einfach bei Ihnen angerufen hat und gesagt hat, Werner, möchtest du wieder?
Nein, genau das Gegenteil war der Fall. Aber es war ja dann klar, es gab 1-2 positive Urteile, auch von höheren Gerichten, die gesagt haben, diese Berufsverbotspraxis ist rechtswidrig. Dann habe ich mit meinem Anwalt mal intern nachgefragt, wie ist denn, nehmt ihr mich zurück, dass ihr die Post kategorisch abgelehnt. Gleichzeitig hat die Post aber dann Anzeige geschaltet. Das war wieder mal so eine Situation, wo Zusteller gefehlt haben. Und dann gab es eine Anzeige hier in der örtlichen Zeitung, dass Zusteller gesucht werde. Darauf habe ich mich dann relativ recht beworben. Habe dann allerdings eine höfliche, aber klare Absage gekriegt.
Unter Ihrem Namen.
Unter meinem Namen natürlich. Sonst wäre ja auch die Absage nicht angekommen. Und mit dieser Absage bin ich dann mit meinem Anwalt zum Arbeitsgericht. Wir haben dagegen geklagt. Und spannend war ja dann die Arbeitsgerichtsverhandlung, weil die Vertreter der Post dort aufgetreten sind und gesagt haben, ja, wir haben ja gar nichts gegen die und auch seine politische Einstellung spielt heute gar keine Rolle mehr. Der vorsitzende Richter, der Herr Arnold, hat dann gesagt, ja, aber der ist ausgebildet, der kann das doch und so weiter. Warum nehmen sie den denn nicht? Und die Post hat dann so rumgeiert, dass das Arbeitsgericht damals entschieden hat, ihr müsst den wieder nehmen. Dagegen ist die Post dann nochmal in Berufung gegangen, hat aber nie eine Berufungsbegründung abgegeben, sondern am Tag vor Auslauf der Frist dann zurückgezogen und im Übrigen über eine Pressemeldung dann verkündet, dass ich jetzt wieder kommen kann.
Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr's sagen. Wenn keiner Nein sagt, sag doch nein, wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mit tun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wenn alle geizen, wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht.
Konstantin Wecker mit dem Titel Was keiner wagt. SWR 2 Tandem. Bei uns ist heute Werner Siebler. In Freiburg ist er Vorsitzender des Stadtverbands des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Herr Siebler, dieses Gefühl, das Sie so ein bisschen ausstrahlen, diese Grundmotivation, irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen, sich für andere, für Schwächere einzusetzen, ist das was, was bei Ihnen eigentlich schon immer da war, was vielleicht so aus der Familie kommt, was schon als Kind bei Ihnen ausgeprägt war?
Ach, ich glaube schon, dass das relativ früh ausgeprägt wurde. Das hängt, glaube ich, viel zusammen. Also ich komme ja aus einer relativ großen Familie. Also wir waren 5 Kinder, ein typischer Arbeiterhaushalt, würde ich sogar sagen, hier vom Thuniberg. So, und Ich war in meiner Kindheit ein paar Mal ziemlich heftig krank, was natürlich dann auch entsprechende Konsequenzen gehabt hat. Auf jeden Fall war ich sehr gläubig in der Schule dann, war sehr engagiert als junger Christ und ich war auch von meiner Einstellung her, also zutiefst christlich, also der christliche Humanismus hat mich eigentlich Jahrzehnte begleitet. Auch selbst in der Zeit, wo ich dann schon DKP-Mitglied war, war für mich immer klar, da gibt es viele Berührungspunkte, weil viele Ziele doch gleich sind, Gerechtigkeit für die Armen und so. Also das, und das begleitet mich bis heute. Also das ist schon die Triebfeder, die Motivation, gerade in einer Zeit, wo die Ungerechtigkeit ja nochmal zunehmen. Also, dass 26 Familien auf der Welt so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheitsbevölkerung, der arme Teil, das ist doch einfach nur pervers. Und das hat ja in einem Maße zugenommen, die eigentlich dazu schreit, das muss verändert werden.
Gehen wir nochmal so ein bisschen in Ihr Leben zurück. Also, Sie haben die Schule gemacht, sie war Ministrant, das hängt auch so ein bisschen mit dem zusammen, was wir gerade über Christentum gesagt haben. Und nach der Schule, da habe ich gelesen, wären sie für die Liebe fast in die DDR gezogen. Was war denn da los?
Naja, also damals gab es natürlich dann diese Fahrten von der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, SDJ, in die DDR. Und eine dieser Fahrten habe ich mitgemacht. Da gab es eine junge, hübsche Frau in Dresden, die mir den Kopf verdreht hat und ich ihr auch. Jedenfalls hat das alles schön und gut gepasst. Ich habe die dann auch ein paar Mal besucht, auch privat, also jetzt nicht nur im Rahmen von Delegationen, und habe auf die Art und Weise natürlich auch kennengelernt, was stimmt denn an den Storys, die hier erzählt werden über die DDR, und was stimmt nicht? Also wie denken junge Menschen?
Hat Sie aber nicht abgeschreckt, die Realität in der DDR damals?
Die Realität in der DDR hat mich insofern natürlich schon beeindruckt, weil die Welt ja in Dresden ganz anders aussah wie in Freiburg. Aber es fand ja dann auch die Diskussion statt, warum ist das so? So, und die Rolle von Krieg und Faschismus und was daraus wurde und wie es zu dieser deutschen Teilung kam, also das ist ja unmittelbar auch verbunden mit dem, was ich dann für Erfahrungen gemacht habe. Also man kann auch heute jetzt mit dem Abstand, dass einige Zeit vergangen ist, doch wieder immer noch feststellen, es gab Überlegungen, ein anderes, ein besseres Deutschland aufzubauen, in dem Kapitalismus eben nicht mehr existiert. Dabei ist sicherlich vieles, vieles falsch gemacht worden. Manche Sachen sind auch hanebüchend, die dann hinterher rausgekommen sind. Aber die Grundidee, wir brauchen eine andere Welt und eine Welt, wo es gerechter zugeht, die ist bis heute, glaube ich, immer noch die richtige.
Also damals haben Sie Exkursionen gemacht, einerseits um die DDR kennenzulernen, andererseits um diese Frau auch kennenzulernen. Ist denn da was draus geworden? Sie sind ja dann nicht in der DDR geblieben.
Ja, also ich bin natürlich nicht dahin gegangen, um die Frau kennenzulernen, sondern es war einfach eine angenehme Begleiterscheinung, die dann natürlich auch einiges spannend gemacht hat. Aber diese Auseinandersetzung mit ihr, mit ihrer Familie, mit ihrem Umfeld hat dazu geführt, dass ich ein anderes Bild für diese Entwicklung dieses Land gekriegt habe. Und ich bin mit ihr bis heute befreundet. Also ich besuche sie relativ regelmäßig. Für sie war damals klar, sie wird nicht aus der DDR in die Bundesrepublik gehen. Für mich war klar, wobei das so gar nicht mal ganz stimmt. Ich habe tatsächlich mal kurz überlegt, gehe ich rüber. Aber dann wurde ich ja bearbeitet, in Anführungszeichen, dass man nicht geht, sondern hier bleibt, weil da drüben gäbe es ja schon genügend Kommunistinnen und Kommunisten. Und hier wäre doch ein guter Platz, um die Welt zu verändern. Und
also Sie sind in Freiburg geblieben, um die Welt zu verändern?
Ich bin in Freiburg geblieben, um die Welt zu verändern.
Und
das war
dann
auch das Ende dieser Beziehung. Also war ja klar, es gibt keine Perspektive. Vor allen Dingen kam dann auch die Einberufung zur Bundeswehr. In der Zeit durfte man ja keinen Kontakt haben zu sozialistischen Ländern. War ja verboten, sogar Postaustausch. Und das hat dann dazu geführt, dass wir diese Beziehung offiziell beendet haben. Und die blieb dann beendet bis nach der Wende 89. Also ich habe erst nach 89 sie wieder gefunden. Und seitdem haben wir regelmäßiger Austausch.
Was Sie auch erwähnt haben gerade, ist, dass Sie zur Bundeswehr gegangen sind. Fand ich ganz erstaunlich, dass Sie tatsächlich als Kommunist in die Bundeswehr gegangen sind. War das eine ganz harte Erfahrung für Sie denn? Also viel Widerstand.
Ach, das war auch eine sehr widersprüchliche. Also zunächst mal, als ich die Einberufung gekriegt
habe. Sie haben Spaß an den Widersprüchen, das sehe ich auch.
Als ich die Einberufung gekriegt habe, war ich sofort zu meinem Freund Bertolt Görgens gegangen, der auch bei der Post gearbeitet hat. Von dem wusste ich, er hat verweigert und habe gesagt, Mensch, wie macht man das mit dem Verweigern? Das muss jetzt alles ganz schnell gehen. Und Bertolt hat mir gesagt, nee, mach mal langsam, nicht verweigern. So. Und dann gab es ja diese Diskussion, wenn man was verändern will, dann geht man dahin. Auch bei der Bundeswehr ist notwendig, dass man was tut. Und wir haben ja beim der Bundeswehr ein Arbeitskreis demokratischer Soldaten gehabt. So in Mittenwald war das erstmal ganz schwierig, also bei den Gebirgsjägern. Aber es war auch dort so, ruckzuck gab es eine kleine Gruppe, die sich da auch zusammengesetzt hat und überlegt hat, was muss man anders machen. Vor allen Dingen haben wir ja dann auch dieses Ziel gehabt, wir wollen verbreiten diese Überlegung der Entspannungspolitik. Und das haben wir dann gemacht, auch in Mittenwald. Und ganz nebenbei fand ich die Gegend da in den Bergen und natürlich auch das Skifahren, das Klettern, was ich gelernt habe bei der Bundeswehr, das LKW-Fahren. Habe ich natürlich auch mit großem Genuss mitgenommen. Also es war eigentlich eine tolle Zeit in Mittenwald.
Irgendwann sind Sie dann nach dem Ende, nach der Bundeswehr, sind Sie Briefträger geworden. Wie vielleicht da nochmal einfach gefragt, warum haben Sie denn sich für den Beruf dann entschieden?
Naja, ich habe ja die Ausbildung gemacht bei der Post. Da blieb eigentlich nur das mit dem Briefträger. So viele Möglichkeiten hätte es ja gar nicht gegeben. Aber ich war ja relativ früh da auch schon gewerkschaftlich sehr aktiv, war Jugendvertreter, war Bezirksjugendvertreter, war hier damals schon der Vorsitzende vom Kreisjugendausschuss des DGB ab 1976 bis Anfang der 80er Jahre. Also ich habe da ja relativ viele Funktionen gehabt, um zu versuchen, ja, die Jugendbewegung nach vorwärts zu bringen, die Gewerkschaftsbewegung vorwärts zu bringen. Und das war, finde ich, war für mich wichtiger wie der Job. Wobei der Job Post damals ja für mich den großen Vorteil gehabt hat. Ich habe einen sehr schönen Bezirk gehabt. Ich konnte früh morgens anfangen bis mittags und dann konnte ich mich der Weltveränderung widmen.
Also jeder Tag zweigeteilt. Erst die Arbeit, dann die Weltveränderung.
Trotz alledem und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem.
Hannes Wader mit dem Titel Trotz alledem, ein Wunsch unseres Studiogasts hier in SWR 2 Tandem. Ein Wunsch von Werner Siebler, Briefträger, Postzusteller und politisch engagierter, sehr engagierter Mensch aus Freiburg. Herr Siebler, dieses vielleicht nochmal einfach als eine Frage, die einem sich stellt nach ganz vielen Filmen, in denen man immer Briefträger gesehen hat, die von Hunden verfolgt werden. Stimmt dieses Klischee eigentlich? Also mal ganz platt gefragt, müssen sich Briefträger mit Hunden auseinandersetzen?
Also ganz platt gefragt, bei mir hätte es gestimmt. Also ich habe auch ein richtiges Hundetrauma gehabt nach meinem Briefträgerleben. Inzwischen hat sich das gelegt. Ich gehe nicht mehr über die Straße auf die andere Seite, wenn mir ein Hund entgegenkommt. Aber ich habe 2, 3 sehr heftige Begegnungen mit großen Hunden gehabt.
Zerfetzte Hosenbeine?
Bitte?
Zerfetzte Hosenbeine?
Zerfetzte Hosenbeine und aber auch, also es war mal ein Hund über mir gestanden, ich lag schon auf dem Boden und die Frau hat ihn dann weggezerrt und es war ein schöner, großer Schäferhund. Wie das ausgegangen wäre, wenn die Frau ihn nicht weggezerrt hätte, mag ich mir nicht auszumalen. So, und natürlich habe ich dann auch als Betriebsrat, die Zeit, wo ich freigestellter Betriebsrat war, ja viele Unfallberichte bearbeitet und da war die Zahl der Hunde bisher eine ganz große Größenordnung dabei. Also es ist ein Thema und es bleibt ein Thema, also auch wenn es jetzt Präventionsprogramme gibt, aber Hunde und Briefträger sind nicht immer Freunde.
Also ein Thema, ein gefährliches Thema, ein gefährliches Terrain für Briefträger, auch eins, wo sie sich gleich wieder engagiert haben. Also was ihnen ja oft mal auch im Blute liegt, dann immer aus einem Thema gleich ein Engagement zu machen. Sie sind in Freiburg auch für den Deutschen Gewerkschaftsbund, den DGB, tätig. Was ist denn da so ein Hauptthema, was Sie im Moment beschäftigt?
Naja, im Moment beschäftigt uns natürlich in erster Linie die Frage, wie geht's weiter mit der also Prekarisierung des Arbeitslebens mit Tarifflucht. Also immer mehr Bereiche gehen aus Tarifverträgen raus. Wir haben es einerseits mit Vollbeschäftigung zu tun in Freiburg, aber wir haben in Freiburg es vor allen Dingen mit prekärer Arbeit zu tun, obwohl das hier ja eine Unistadt ist. Selbst an der Universität ist prekäre Arbeit, die Befristungsfrage, eine große Frage. Also das sind unsere Hauptbaustelle und was ich natürlich für ganz wichtig halte, ist die Zusammenarbeit auch mit der Umweltbewegung. Also Fridays for Future ist ein ganz spannendes Thema, weil wenn es uns nicht gelingt, auf dieser Erde ein Umdenken und ein Umsteuern zu erreichen, dann sehe ich schwarz für die Zukunft und ich bin schon eigentlich ein optimistischer Mensch und hoffe, dass das, was die Jugendlichen jetzt vormachen, dazu führt, dass sich da noch mehr Menschen engagiere und die Welt gerechter und vor allen Dingen bewohnbar erhalte.
Stichwort Welt, Sie waren auch global engagiert. Also Sie haben sich zumindest früher auch für Nicaragua engagiert. Was haben Sie da gemacht?
Also ich habe mich nicht nur früher da engagiert, ich tue das immer noch. Also ich bin in der Nicaragua-Solidarität seit den 80er Jahren auch, nachdem wir dort diese Revolution stattgefunden hat. In einem der ärmsten Länder Lateinamerikas gab es der Versuch, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Die wurde unterstützt aus Freiburg von Bernd Koberstein, mit dem ich befreundet war und der dann erschossen wurde von den Contras im Contra-Krieg 1985. So, und dann haben wir ja diese Städtefreundschaft Freiburg Rivoli versucht, am Leben zu halten, zu stärken. Ich war jetzt 8-mal in Nicaragua. Es ist ein riesiges Problem nach wie vor. Insbesondere gibt es im Moment auch politisch eine sehr komplizierte Situation dort. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass Solidarität notwendig ist in dieser eine Welt. Und deswegen ist Nicaragua der Ort, wo ich einfach auch toll finde, weil ich da tolle Menschen kennengelernt habe, aber auch ja, landschaftlich wunderschön.
Also es gibt unglaublich viel zu bereden. Sie haben sich an ganz vielen verschiedenen Stellen engagiert. Jetzt sind wir aber leider schon fast am Ende der Sendung. Vielleicht zum Schluss einfach nochmal die Frage. Wenn Sie jetzt von den tollen Menschen sprechen, denen Sie begegnet sind, dann gibt es offenbar auch ein paar andere Menschen, die Sie für einen tollen Menschen halten. Sie sind verabschiedet worden von Ihrer Gewerkschaft und da gab es einen Festakt hier in Freiburg. Und das Motto des Abends war, Werner Siebler geht, das Unrecht bleibt. Aber ein bisschen weniger Unrecht ist es schon, oder?
Naja, auch das ist widersprüchlich. Ich würde sagen, es gibt auf der einen Seite Sachen, die inzwischen verändert wurde. Auf der anderen Seite ist so, dass Unrecht nach wie vor stattfindet und wir sind immer noch sauer drüber. Und ich persönlich bin es auch, weil diese Berufsverbotsfrage nicht aufgearbeitet ist, weder in Baden-Württemberg noch in der Bundesrepublik Deutschland. Also da gibt es insofern die Ungerechtigkeit, die immer noch steht und die ich ja in Zukunft jeden Monat ausbaden muss, wenn ich meine Rente kriege, die ja schon einige Euro weniger sein wird, wie wenn ich Pension kriegen würde, die mir eigentlich zustehen wird.
Werner Siebler, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für diese Sendung jetzt und vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ich wünsche einen schönen Abend noch.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. In der Technik Sabine Oehler-Schwarz. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.